NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Willkommen zu Logo. Im Schwerpunkt dieser Ausgabe geht es um die Artenvielfalt auf unserem Planeten. Ihr Schutz war bereits vor 25 Jahren ein Hauptthema auf dem Erdgipfel von Rio de Janeiro, als die Staaten der Welt in großer Aufbruchsstimmung die Agenda 21 beschlossen. Doch der Klimawandel und der Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft führen zum Aussterben vieler Arten, auch jener, die noch gar nicht erfasst wurden. Außerdem Herpesviren, wie sie den Wettlauf gegen unser Immunsystem gewinnen, und Schweizer Forscher erklären das Kaufverhalten unserer Pferde. Im Durchblicker geht es um das optimierte Wasserkraftwerk. Im Studio begrüßt sie Ferdinand Klien. Das gebrochene Herz, ein Symbol dafür, dass psychische Ursachen wie Liebeskummer oder der Verlust einer geliebten Person die Trauernden so treffen kann, dass sie davon krank werden und sogar sterben. Angebliche Beispiele dafür werden gern kolportiert. So starb einen Tag nach dem Tod von Star Wars-Schauspielerin Carrie Fisher auch deren Mutter Debbie Reynolds. Und Romy Schneiders Tod soll eng mit dem tödlichen Unfall ihres Sohnes kurz davor zusammenhängen. Experten des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung haben im Rahmen einer Studie neue Erkenntnisse gewonnen. Michael Kurt sprach mit den beteiligten Wissenschaftlern.
Schon in Märchen oder Sagen wird psychischer Stress oft als so schmerzlich dargestellt, dass er Betroffene krank macht. Einsamkeit, Verlassenheitsgefühle oder Verlustängste, insbesondere Mütter oder Liebende erleiden dort körperliche Qualen, wenn das Schicksal ihnen einen bösen Streich spielt. So auch Martin Borggräve, Klinikdirektor an der Medizinischen Klinik in Mannheim.
Sie kennen alle aus der Geschichte, aus dem Mittelalter, diese Sage, dass der König bei der Schlacht fällt und der Bote kommt zur Königin und übermittelt ihr die Nachricht vom Ableben ihres Gatten, und daraufhin bricht die Königin akut tot zusammen. Das ist eine typische Situation, wo das gebrochene Herz sich in dieser Sage wiederfindet.
Viele von uns haben solch einen Stress sicherlich schon persönlich erlebt, und bei manchen führt solch eine dramatische Situation eben zu jenem Broken Heart Syndrom, einer Erkrankung, die ähnlich einem Herzinfarkt ist. Zunächst war das gebrochene Herzensyndrom vor allem bei älteren Frauen festgestellt worden, die ihren Partner verloren hatten. Mediziner in Japan, die das Phänomen als erste beschrieben, nannten es Takotsubo, weil die Form der linken Herzkammer an die gleichnamigen Tintenfischfallen erinnert. Dieses Syndrom kann in allen psychisch belastenden Situationen auftauchen, auch da, wo man sie erst einmal nicht vermuten würde.
Man kennt es auch aus Casinos, wo jemand viel Geld gewinnt, auch gewinnt und nicht nur verliert, und sich darüber so freut, dass er sozusagen Happy Heart Syndrom, dass er unter dieser Freudensnachricht ebenfalls ein Schmerzsyndrom erleidet.
Die Symptome sind Brustschmerzen und Atemnot. Teile der Herzwand ziehen sich bei den Betroffenen nicht mehr richtig zusammen. Anders als beim Herzinfarkt kann sich das Herz allerdings nach Tagen erholen und es bleiben auch keine Narben zurück. Im Rahmen der aktuellen Studie zeigte sich jedoch, dass man den Verlauf der Krankheit bisher zu positiv eingeschätzt hat, insbesondere in den Fällen, wo nicht psychische, sondern körperliche Gründe für das Broken Heart Syndrom verantwortlich sind. Ibrahim El-Batrawi, Leiter der Studie und Forscher an der Medizinischen Fakultät Mannheim der Universität Heidelberg.
Die physischen Auslöser, die sind unterschiedlich. Diese können im Rahmen von Unfällen, Infektionen im Krankenhaus, Sturz auch beim Laufen, in welche physische Ereignisse die das verursachen.
Solche Ereignisse können so belastend sein, dass bei Betroffenen der Herzmuskel plötzlich nicht mehr richtig funktioniert und sogar noch Monate danach, nach scheinbar überstandenem Broken Heart Syndrom, Folgeerkrankungen auftreten. 4% der Patienten sterben schließlich sogar daran. Für diese Studie wurden über 4 Jahre die Daten von Patientinnen und Patienten ausgewertet, die bei ihrer Einlieferung ins Krankenhaus über großen Stress geklagt hatten.
Physische Stressereignisse machen die Patienten kränker, und bei emotionalen Stressereignissen erholen sich die Patienten schneller, ohne irgendwelche Komplikationen oder mit weniger Komplikationen im Vergleich zu der anderen Gruppe.
So ein Ergebnis der Forscher. Ein weiteres Ergebnis betraf Unterschiede zwischen Mann und Frau.
Die männlichen Patienten hatten mehr einen physischen Stress und die weiblichen mehr ein emotionales Stressereignis. Zwischen den zwei Gruppen gab es Unterschiede bezüglich Überlebensrate über 5 Jahre lang.
Warum Männer die Erkrankung eher aus körperlichen, Frauen hingegen aus psychischen Gründen bekommen, muss dahingestellt bleiben. Können Männer vielleicht besser mit psychischen als mit körperlichen Problemen umgehen? Beziehungsweise lassen sie solche Probleme einfach nicht so nah an sich ran wie Frauen? Auf jeden Fall ist dieses Phänomen nicht folgenlos. Bei den Personen, die aus körperlichen Gründen, zum Beispiel durch Unfälle, das Broken-Heart-Syndrom bekamen, war die Sterblichkeit höher, verlief die Erkrankung komplizierter. Martin Borggräfe, Klinikdirektor an der Medizinischen Klinik in Mannheim.
Was wir jetzt neu gelernt haben in den letzten 2 Jahren, ist, dass das Rezidivrisiko einer solchen Störung doch sehr hoch ist. Dass die Prognose der Erkrankung doch nicht so günstig ist, wie wir das anfangs eingeschätzt haben. Dieselbe Erkrankung kann nochmal auftreten und bisher haben wir eigentlich keine guten Therapiestrategien, dieses Wiederauftreten zu verhindern.
Nur wenn solche Patienten über Monate hinweg aufmerksam beobachtet werden, ist man in der Lage, schnell zu reagieren, wenn sich das gebrochene Herz wieder melden sollte. Was passiert eigentlich im Körper zwischen dem Auslöser und dem auftretenden Herzfehler?
Stresshormone verursachen, dass die Herzfunktion sich verschlechtert durch die Reaktion. Das ist die eine Theorie. Möglicherweise spielen auch Hormone mit eine Rolle, dass zum Beispiel Östrogenmangel, vor allem bei postmenopausalen Frauen, das mit verursacht. Es gibt neuere Arbeiten, die sagen, möglicherweise Gene spielen dabei eine Rolle.
Experimentell bewiesen wurde mittlerweile, dass seelischer Schmerz und soziale Zurückweisung im Gehirn ähnliche Regionen aktivieren wie körperlicher Schmerz. Ob Liebeskummer, Angst vor Operationen oder Unfälle, mit denen wir nicht fertig werden, die körperlichen Folgen solcher Ereignisse sind wahrscheinlich ernster als bisher vermutet.
Soweit der Bericht von Michael Kurt.
I always knew that we could survive. It's not so big a world outside. So if you wanna go, alright, just leave it on your way out. In the night, can't say whether this is good or bad. We could go all night. Just tell me what you think is right. Just tell me what you think is right.
Willkommen zum Schwerpunkt der Sendung, die Artenvielfalt auf unserem Planeten. In Bonn koordiniert der UN-Biodiversitätsrat IPBES die weltweiten Bemühungen, möglichst viele Daten zu sichern und der Politik die richtigen Empfehlungen zu geben, damit das Artensterben möglichst begrenzt bleibt. Dazu kommen Herausforderungen durch den Klimawandel, wenn zum Beispiel Sahara-Staub in den Dolomiten zu Veränderungen führt. Samen- und Saatgutbanken bewahren unter speziellen Bedingungen das genetische Erbe der Natur. Auch um später wieder für mehr Vielfalt zu sorgen, wenn sich die Landwirtschaft vielleicht von der Monokultur verabschiedet. So eine Anlage befindet sich auch im Permafrost von Spitzbergen. Dort lagern im Berg etwa 860.000 verschiedene Saaten von Pflanzen aus aller Welt. Der genetische Schatz soll im Falle von Naturkatastrophen oder auch Kriegen der Landwirtschaft helfen, den Anbau wieder neu zu starten. Doch dafür gibt es keine Garantie, weil dort jetzt Gefahr durch steigende Temperaturen droht. Tau und Regenwasser sind in den Eingangstunnel des Gewölbekomplexes eingedrungen. Die norwegische Regierung will nachbessern. Wie, das weiß Carsten Schmiester.
Bei der Eröffnung vor etwa 9 Jahren war die Welt noch in Ordnung, sogar für die Zeit nach einem zumindest weitgehenden Weltuntergang. Die Doomsday Vault, zu Deutsch wesentlich technischer Saatguttresor, wurde als absolut sicherer Aufbewahrungsort für ein ganz wesentliches Naturerbe gepriesen, hieß es in diesem Werbefilm der norwegischen Regierung. Hinter diesen Türen werden 865.000 verschiedene Pflanzensamen aus aller Welt aufbewahrt. Sie sind das Ergebnis harter Arbeit von Bauern über 13.000 Jahre und zugleich die Zukunft der Landwirtschaft. Auch wenn diese Samenbank nicht die einzige ist auf der Welt, sie ist eine der spektakulärsten. Tief in den Felsen Spitzbergens getrieben, darüber eisenharter Permafrostboden. Bisher jedenfalls. So wurde diese Doomsday Vault als sicherste aller sicheren und allerletzte allerletzten Hoffnungen gepriesen. Wenn wir irgendwo auf der Welt aufgrund von Kriegen oder Naturkatastrophen genetisches Material verlieren, ist es gut zu wissen, dass man hier deponiertes Material nehmen und damit einen Neuanfang machen kann. Damals war den Textern des Films sicher nicht klar, dass die Gefahr einer Naturkatastrophe in Wirklichkeit auch die Doomsday Vault selbst betrifft, und zwar deutlich direkter, als es den Betreibern lieb ist. Das Unheil nahm schon im vergangenen Herbst seinen Lauf, erzählt Hege Askim, Sprecherin der norwegischen Regierung. Das Prestigeprojekt im offenbar nicht mehr ganz so eiskalten Norden bekam plötzlich und sprichwörtlich nasse Füße. Das Problem war, dass wir dort oben extremes Wetter hatten. Es wurde sehr warm und hat mehr geregnet als je zuvor. Dieses Regenwasser ist dann gut 15 Meter tief in den Eingangstunnel eingedrungen. Die Wärmewelle hatte dafür gesorgt, dass die Temperatur in der Gegend durchschnittlich 5 Grad Celsius höher lag als üblich, im Jahresmittel 2016 bei nur noch 0 Grad. Klingt weniger dramatisch, als es offenbar ist. Das sieht auch die Regierung in Oslo so. Denn damit hatten die Planer des Doomsday-Tresors so nicht gerechnet. Allerdings noch bleiben sie ruhig, sagt Hege Askim. Der teilgeflutete Eingangstunnel, in dem das Regenwasser auf den ersten 15 Metern übrigens schnell wieder zu Eis gefror und dann leicht rausgeschlagen werden konnte, ist ja insgesamt mehr als 100 Meter lang und erst danach kommen die Lagerstätten des Saatgutes. Das ist sehr wichtig. Dieses Saatgut war nämlich nie in Gefahr. Das Wasser war weit genug weg, aber es sollte überhaupt nicht eindringen. Und damit das möglichst nicht noch einmal passiert, ist in den vergangenen Wochen rund um den Eingang kräftig gegraben worden. Erstmaßnahmen, so die Regierungssprecherin, aber als solche bisher sehr wirksam. Wir haben damit begonnen, am Berg rund um den Eingang Entwässerungsgräben anzulegen. Und dazu bauen wir eine wasserdichte Wand im Tunnel, und zwar zwischen dem Eingang und den Saatgutlagerstätten. Das müsste eigentlich alles Wasser stoppen, sollte es überhaupt noch einmal eindringen. Aber das kann offenbar niemand ausschließen, trotz der Lage gerade einmal 800 Kilometer vom Nordpol entfernt. Ob es nun der Klimawandel ist oder nicht, dazu will sich Hege Askim nicht äußern. Nicht ihr Fachgebiet, sagt sie. Im Ergebnis hat der Wassereinbruch aber schon für Unsicherheit gesorgt. Der Permafrostboden ist im vergangenen Jahr aufgeweicht und nichts spricht dafür, dass dies ein einmaliges Phänomen war. Wahrscheinlicher ist die Annahme, dass die Erwärmung auch auf Spitzbergen weitergeht, und die norwegische Regierung handelt. Wir können mit den Saatgutreserven kein Risiko eingehen und müssen mit allem rechnen. Also schauen wir jetzt auch in die Gewölbe selbst. Können wir dort die Sicherheit auch langfristig verbessern? Vielleicht mit einer weiteren inneren Schutzschicht aus wasserdichtem Beton? Die Untersuchung hat nach Ihren Worten gerade erst begonnen, aber schon jetzt ist es höchstwahrscheinlich, dass der Doomsday-Tresor keine 10 Jahre nach seiner Einweihung wieder zur Baustelle wird.
Carsten Schmiester über einen wichtigen Saatgut-Tresor der Welt in Spitzbergen. Manchmal dauert es ein Weilchen, bis Artenverlust sich einstellt. Bisweilen sieht es sogar so aus, als fände gerade der gegenteilige Prozess statt, als nehme die Artenvielfalt also zu. Das passiert derzeit in den Alpen. Dort siedeln sich vermehrt Mikroben und Bakterien aus Afrika an. Das klingt zunächst einmal gut, so als ob Lebewesen einwandern und woanders eine ökologische Nische und damit eine neue Heimat finden würden. Für die heimische Fauna und Flora stellt dieser Einwanderungsprozess jedoch eine böse Überraschung dar, Guido Meyer berichtet.
Die Dolomiten, eine Gebirgskette auf der italienischen Seite der Alpen. Irgendetwas tut sich hier.
Es ist sehr offensichtlich. Man sieht es zu Anfangs bereits in der Luft. Man hat den Eindruck, die Luft ist sehr diesig und auch sehr staubig. Man sieht es auch in der Stadt, an dem Überzug an Autos, an glatten Oberflächen. Aber am Berg ist es extrem augenscheinlich mit diesem beige-gelblich-rötlichen Überzug.
Birgit Sattler vom Institut für Ökologie der Universität Innsbruck beschreibt den Sand, der aus der Sahara kommt. Wissenschaftler sind sich sicher, die rötliche Staubschicht ist aus Afrika auf die Alpen geweht worden.
Man kann das eigentlich gar nicht mit was anderem verwechseln. Zum einen weiß man schon von der Mineralienzusammensetzung, dass es Sahara-Staub ist. Und zum anderen weiß man es auch von diesen meteorologischen Modellen, wo diese Luftströmungen herkommen. Man kann das auch gut an Satellitenbildern sehen zum Beispiel, wie diese Sandpakete bis in die Alpen verfrachtet werden.
Aufnahmen aus dem All zeigen dünne, bräunliche Schleier, die über der Sahara aufsteigen und sich bis in die Dolomiten erstrecken. Dort rieselt der Sand hinunter auf den Schnee, ergänzt Tobias Weil vom Forschungs- und Innovationszentrum der Edmund-Mach-Stiftung in der italienischen Provinz Trentino.
In den Alpen konnte man beobachten, dass zwischen den sauberen Schneeschichten ein roter Streifen Sahara-Staub eingelagert war. Viele Zuhörer erinnern sich vielleicht noch, wenn sie in den letzten Jahren in den Dolomiten Ski gefahren sind, an diese rötlichen Flecken, die man sehen konnte. Das war der Sahara-Staub.
Die Stürme aus der Sahara belassen es jedoch nicht dabei, Staub nach Europa zu wehen. Denn mit ihnen treten auch so einige blinde Passagiere die Reise in Richtung Alpen an.
In diesem Sand finden wir eine Vielzahl von Bakterien, Pilzsporen, also viel von organischem Material. Man kann das im Mikroskop sehr gut beobachten, wie dann Bakterien auf den Sandpartikel drauf sitzen. Das ist praktisch wie so ein Überträger von diesen Organismen. Zum Teil ist es auch eine Nährstoffquelle und wir bezeichnen das salopp oft als Essen auf Rädern.
Während des Transports durch die Atmosphäre dienen die Mineralien im Sand den Mikroben als Nahrung. In den Alpen angekommen, treffen die Bakterien dann allerdings auf wesentlich unwirtlichere, kältere Bedingungen, als sie es von zu Hause, dem warmen Afrika, gewöhnt sind.
Bakterien haben eben diese fantastische Eigenschaft, dass sie sich in einen Zustand versetzen können, der einem Winterschlaf ähnelt, beziehungsweise sich dann einfach eine dicke Zellmembran zulegen können, um als Spore diese unangenehmen Bedingungen einmal zu überdauern.
Alle Mikroben also, die die österreichischen und italienischen Forscher in Schnee und Eis der Dolomiten fanden, waren im Winterschlaf. Dieser Ruhezustand hält jedoch nur so lange an, bis die Temperaturen steigen.
Die Voraussetzung für Leben ist ja flüssiges Wasser. Und im Schnee, wenn das langsam zu schmelzen beginnt, ist ja Unmenge von Wasser drin und das kann dann praktisch wie so ein Trigger wirken, dass diese Zellen wieder ihren Stoffwechsel anwerfen und sie können sich reproduzieren.
Zellen benötigen Wasser und sie benötigen Nahrung. Befand die Nahrung sich vor dem Winterschlaf im Wüstensand in Form von Mineralien, greifen die Bakterien nun einfach auf das zurück, was die Dolomitenlandschaft hergibt.
In den Alpenboden sind sehr viele Nährstoffe schon vorhanden, die diese Bakterien und Pilze verwenden können. Weil sie generell sehr robust sind und sich generell an verschiedenste Nischen anpassen können.
Und genau das ist das Problem. Den eingewanderten Bakterien geht es in ihrer neuen Heimat so gut, dass sie sich ausbreiten und so womöglich eine Gefahr für einheimische Lebensformen darstellen.
Was wir in dieser Studie bestätigen können haben, ist, dass auch Krankheitserreger mitfliegen, die extrem resistent sind und mit der höheren Verfügbarkeit dann von flüssigem Wasser eben aktiver sind.
Auch für Menschen besteht die Gefahr, sich mit diesen ortsfremden Krankheitskeimen zu infizieren. Tobias Weil.
Da gesamte Gemeinschaften verfrachtet werden, ist es ja klar, dass Nützlinge und Schädlinge mit diesem Wind ankommen. Und jetzt ist es wichtig zu sehen, ob diese Bakterien und Pilze sich auch bei uns etablieren und weiter ausbreiten können.
Noch haben die afrikanischen Einwanderer keine bleibenden Schäden im Ökosystem der Dolomiten angerichtet. Es bleibt den Forschern keine andere Möglichkeit als das Monitoring, als das Beobachten dieser Veränderungen.
Tun kann man im Prinzip überhaupt nichts dagegen, weil man kann das überhaupt nicht mehr aufhalten. Man kann das nicht stoppen. Was wir tun können, ist eher in der aufklärenden Funktion tätig zu sein, dass wir das beobachten, dass wir auch schauen, was kommt mit dem Schmelzwasser daher.
Das war ein Beitrag von Guido Meyer. Professor Josef Settele ist einer der drei Vorsitzenden für das globale Assessment des UN-Biodiversitätsrates IBIS in Bonn, der vor 5 Jahren gegründet wurde, um Naturschutzpolitik wissenschaftlich zu unterstützen. Er ist Professor für Ökologie an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und arbeitet im Department für Biozönoseforschung beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung UFZ in Halle. Schwerpunkte sind dabei der Schutz und die evolutionäre Biologie von Insekten, Biodiversität und Landnutzung und die interdisziplinäre Kooperation sowie die Projektkoordination im Bereich Biodiversität. Ich habe ihn zunächst nach dem Fortschritt bei den internationalen Bemühungen gefragt, das heute verfügbare Wissen zur biologischen Vielfalt bis 2019 zu sichern.
Ja, wir haben in diesem Prozess dieses IBES, des Weltbiodiversitätsrates, vor einigen Jahren damit begonnen, dieses Wissen zu inventarisieren, sage ich mal, mit verschiedenen Assessments. Das Globale, in dem ich involviert bin, ist nur eines davon. Wir hatten eins gehabt zur Bestäubung, was 2016 abgeschlossen wurde, auch eins zur Szenarienbildung, zu Modellen. Und derzeit laufen noch Assessments auf regionaler Skala, will heißen kontinental, also Europa, Asien, Afrika und Amerika. Im globalen Assessment sind wir mitten im Prozess. Wir haben vor gut einem Jahr angefangen und haben noch 2 Jahre vor uns, wo wir versuchen, das Wissen, das vorhanden ist, zusammenzutragen, was nicht ganz trivial ist. Sie müssen bedenken, dass wir zum Beispiel für den Bereich Bestäubung allein in den letzten 10 Jahren 200.000 wissenschaftliche Arbeiten hatten, die es zu sichten galt.
Wir haben vorher in der Sendung einen Beitrag gehabt über den Niederschlag des Sahara-Staubs in den Dolomiten. Das sind ja konkrete Auswirkungen auf Artenvielfalt, auch auf den Menschen damit verbunden. Wie können zum Beispiel Insekten vor solchen Auswirkungen geschützt werden?
Das ist ein klassisches Phänomen, wo es um internationale Verbindungen geht letztlich. Das heißt, wir können bei uns sehr wenig tun. In diesem Fall, diesen Sahara-Staub kann man ja irgendwie nicht abfangen. Man kann nur überlegen, wie man in den Ursprungsländern dafür sorgt, dass die Verwüstung nicht weitergeht und entsprechend vor Ort dann die Vegetation geschützt wird, um damit der weiteren Wüstenbildung ja nicht Vorschub zu leisten.
Der Begriff Ökosystemdienstleistungen, mit dem Sie viel zu tun haben, er ist relativ neu. Er beinhaltet die Arbeit von Insekten weltweit beim Bestäuben von Bäumen und Pflanzen, auch für die Lebensmittelproduktion. Wenn jetzt der Lebensraum für Insekten, wie zum Beispiel in China, schwindet, welche Folgen hat das?
Ja, das hat gravierende Folgen, zum Beispiel auch für die Lebensmittelproduktion, da auch viele Pflanzen, unsere Kulturpflanzen, von Bestäubung abhängig sind. Das ist sehr bekannt, zum Beispiel bei Äpfeln oder bei allen Obstarten. Oder weltweit bei Mandeln. Mandeln sind hundertprozentig abhängig von Bestäubung, also ohne Bestäuber geht gar nichts. Wenn diese ausfallen würden, hätten wir zunächst mal einen ökonomischen Verlust, der etwa 200 bis 500 Milliarden Euro beträgt, was man je nach Betrachtung, gibt es verschiedene Ergebnisse, aber sehr viel Geld, sage ich mal, pro Jahr. Und wir müssen dann noch überlegen, wie wir damit zurande gehen oder umgehen, wenn wir die Bestäuber nicht mehr haben. China ist ein Beispiel dafür, wo dann zum Teil von Hand bestäubt wird. Und dann wird der Wert der Bestäubung erst noch klarer, weil die menschliche Arbeit noch viel teurer ist, um sowas zu erreichen. Und der Mensch ein denkbar ineffizienter Bestäuber ist im Vergleich zum Beispiel zu Bienen.
Ist der Klimawandel ein maßgeblicher Faktor geworden bei der Veränderung der biologischen Vielfalt?
Der Klimawandel wirkt sich erst allmählich aus. Er ist schon wichtig, aber er wird sicher langfristig noch gravierender sein. Ich würde eher sagen, Klimawandel ist wichtig zu beachten. Wir müssen aber derzeit darauf achten, dass überhaupt die Gegenwart bei uns so gestaltet wird, dass wir die Artenvielfalt erhalten. Wenn wir die nicht schaffen, dann ist auch für die Zukunft im Klimawandel nicht mehr viel zu, soll man sagen, gefährden.
Kommen wir einmal hier nach Deutschland. Die Pestizide sind ja nach wie vor in der Diskussion im Hinblick auf deren Auswirkungen auf die Insekten. Welche Rolle spielen solche Gifte?
Ja, Pestizide sind natürlich, vor allem Insektizide, wenn man das so genauer betrachten wollte, sind natürlich dafür da, Insekten zu töten, so heißen die ja letztlich auch. Und damit ist auch klar, dass die Auswirkungen zum Teil sehr gravierend sind, nicht nur auf die Zielorganismen, also die Schädlinge, die es zu bekämpfen gilt, sondern auch um die ganzen begleitenden Tiere. In dem Fall bei den Bienen zum Beispiel sind Honigbienen, aber auch Wildbienen sehr stark von Pestiziden beeinflusst. Und in Deutschland haben wir das Potenzial, diesen Faktor eigentlich schon gravierend zu reduzieren, durch Maßnahmen wie den integrierten Pflanzenschutz. Es gibt Beispiele aus Frankreich, wo wir sagen können, dass eine 70% Reduktion von Pestizid- oder Insektizideinsatz immer noch ähnliche Resultate in der Landwirtschaft liefert.
Es gibt ja Vogelarten, die sich speziell von Insekten ernähren. Die gehen zurück. Wie ist da die Ursachenkette?
Die eine ist klar, dass sie insektenfressend sind, brauchen sie viele Insekten, also wirklich große Mengen. Und wenn die Insekten entsprechend zurückgehen, ist die Nahrungsbasis nicht mehr da. Dazu kommt noch, dass die Arten zudem Strukturen brauchen in der Landschaft, um zu nisten zum Beispiel. Das heißt, sowohl der Rückgang der Insekten als auch der Strukturen, der sich auf die Insekten auch auswirkt, sind Faktoren, die die Vögel, die auf Insekten angewiesen sind, stark gefährdet.
Es wird ja immer wieder diskutiert, die Bodennutzung zu ändern, dass man wieder mehr Bachläufe und Knicks anlegt, Gebüsche und Bäume pflanzt und auch weniger Chemikalien einsetzt. Können sich Insektenarten, die jetzt bedroht sind, dann möglicherweise wieder erholen?
Wir haben ganz gute Anzeichen dafür, dass dort, wo der Pestizideinsatz zurückgeht und die Struktur stärker wird, auch die Häufigkeit von Insekten zunimmt. Also ich denke, bei der ganzen Misere, die wir haben, ist die gute Nachricht die, dass es rückgängig machbar ist, was auch daran liegt, dass Insekten sich schnell vermehren und schnell anpassen können.
Vor 25 Jahren fand ja in Rio de Janeiro der sogenannte Erdgipfel statt, die Agenda 21. Ein wesentliches Kapitel war damals auch der Schutz der Artenvielfalt. Nun ist im neuen Programm, das Sie beraten, IPES in Bonn, auch vorgesehen, seltene Arten nachhaltig vor Jagd oder Handel zu schützen. Wie effektiv kann das denn sein, wenn man zum Beispiel an den Ara-Papagei im Amazonas denkt?
Das ist natürlich eine Frage der, soll man sagen, Umsetzung der Gesetze. Ich denke, die gesetzlichen Rahmenbedingungen sind meistens ziemlich gut, aber die Implementierung ist schwierig. Das heißt, entsprechende Kontrollen, entsprechende Bekämpfung und Korruption, die dann dafür sorgen, dass eben die Gesetze durchgezogen werden und auch die Exporte zum Beispiel nicht stattfinden, wären noch wesentlich und die sind in vielen Ländern nicht so gut aufgestellt.
Ihre wissenschaftliche Arbeit im UN-Biodiversitätsrat IPES in Bonn hat auch die Politikberatung als Ziel. Treffen Sie heute auf offene Ohren bei den Fachministern und Umweltbehörden?
Man muss sagen, dass zunächst der IPES-Prozess von den Regierungen der Welt initiiert wurde. Das heißt, es ist a priori eine Auftragsarbeit zur Entscheidungshilfe für Regierungen. Das heißt, die Offenheit ist grundsätzlich da. Jetzt bei den Ergebnissen, die wir zum Beispiel hatten beim Pollination, beim Bestäubungsassessment, sind so, dass sie jetzt nach und nach von einzelnen Regierungen aufgegriffen werden und dass auch die Beratungstätigkeit, die wir dann als Wissenschaftler machen, zunimmt. Das heißt, ich bin zum Beispiel tätig für den Umweltausschuss im Bundestag, habe Empfehlungen gemacht für die Grüne Partei und für die Linken hier in Sachsen-Anhalt neulich. Also es gibt schon Interesse und auch eine Offenheit dafür, das Wissen erstmal entgegenzunehmen. Bis zur Umsetzung ist sicher noch ein gewisser Schritt, weil es immer darum geht, auch abzuwägen, wo setze ich die Prioritäten. Und Artenschutz ist momentan immer noch nicht hoch genug auf der Agenda in der Politik.
Das war Professor Josef Settele, einer der drei Vorsitzenden für das globale Assessment des UN-Biodiversitätsrates IPES in Bonn. Und soweit unser Schwerpunkt zur Artenvielfalt. 25 Jahre nach dem Erdgipfel in Rio. Die Musik in der Sendung kommt heute von Juveniles. Die CD mit dem Titel Without Warning erschien bei Paradies Records, Capitol Music France. Something in my heart is gone. Something that was mine all along. So Herpes. Dieses Virus ist weit verbreitet. Vor allem an Lippenherpes erkranken viele Menschen. Aber auch Windpocken und Gürtelrose gehören zu den Herpesvirusinfektionen. Weltweit sind mehr als 130 Virenarten des Herpes bekannt. 9 davon können zum Teil schwere Erkrankungen beim Menschen verursachen, so wie das Zytomegalievirus. Es kann bei ungeborenen Kindern zum Beispiel zu Taubheit und zu einer Fehlentwicklung des Gehirns führen. Eine Impfung oder ein Medikament, das dieses gefährliche Herpesvirus erfolgreich tötet, gibt es bislang noch nicht. Doch ein Forscherteam vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig ist einem Impfstoff jetzt dicht auf der Spur. Carmen Wojcek berichtet.
Das Zytomegalievirus hat sich perfekt an das Immunsystem des Menschen angepasst. Es kann die Immunabwehr des Körpers binnen Minuten ausschalten, um sich in den gesunden Zellen des Menschen für immer einzunisten. Wieso es das menschliche Immunsystem so schnell überwinden kann, das haben Melanie Brinkmann und ihr Team vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig jetzt herausgefunden.
Wir haben jetzt ein Protein entdeckt, was dem Virus gehört, das dem Virus hilft, über diese erste Verteidigungslinie des Immunsystems, über diese angeborene Immunantwort, drüber wegzukommen.
Dieses Protein, ein Eiweißmolekül, muss nicht erst gebildet werden, sondern funktioniert wie ein mitgebrachter Schlüssel. Deshalb kann es das menschliche Immunsystem auch so schnell überlisten.
Dieser Schlüssel ist also im Virus eingebaut und wird sofort zur Schaltzentrale der Zelle, dem Zellkern, geschleust. Und dort blockiert dann dieses virale Protein eine ganz entscheidende Immunabwehrantwort. Und zwar verhindert es, dass Botenstoffe gebildet werden, die essentiell dafür sind, die Virusinfektion daran zu hindern, dass sie sich weiter verbreitet und lebenslang im Körper verbleiben kann. Also ohne dieses virale Protein hat das Virus unheimliche Schwierigkeiten, überhaupt erst eine Infektion zu etablieren.
Wie bei allen anderen Herpesviren bleiben auch die Zytomegalieviren ein Leben lang in unserem Körper. Denn das körpereigene Immunsystem und alle bisher bekannten Medikamente können die Eindringlinge nicht töten. Sie lauern im Körper und nutzen die Immunschwäche des Menschen aus, um anzugreifen. Würde es den Wissenschaftlern aber gelingen, den Proteinschlüssel für das Virus unbrauchbar zu machen, könnte es sich wahrscheinlich gar nicht erst im Körper einnisten, vermutet Melanie Brinkmann. Noch stecke die Erforschung des Zytomegalievirus zwar in den Kinderschuhen, aber es sei nun gut möglich, einen Impfstoff zu entwickeln, der vielen Menschen helfen könne, sich gar nicht erst anzustecken. Das Risiko, sich mit dem CMV-Virus anzustecken, sei bisher noch sehr hoch.
CMV kann nicht über die Luft übertragen werden, zumindest nicht so leicht. Es wird eher durch Speichel übertragen oder über die Muttermilch. Das ist auch ein ganz häufiger Übertragungsweg. Oder auch bei Organtransplantationen.
Auch Kleinkinder stecken sich leicht an, erklärt Teamkollegin Helene Todt vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung.
Man kann sich zum Beispiel im Kindesalter im Kindergarten anstecken, aufgrund dessen, dass die Kinder im sehr engen Kontakt miteinander sind. Zum Beispiel über Spielzeug, das eben im Mund genommen wurde, über Speichel. Man kann sich aber auch im Erwachsenenalter infizieren. Und umso älter man ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man infiziert ist.
Etwa 50% der Deutschen tragen das Virus in sich, oft allerdings ohne es überhaupt zu merken. Denn die Erstinfektion verläuft bei Menschen mit einer guten Immunabwehr meist ohne oder nur mit schwachen, zum Teil grippeähnlichen Symptomen, fügt Melanie Brinkmann hinzu.
Anders sieht das aus bei Menschen, deren Immunsystem geschwächt ist, zum Beispiel bei AIDS-Patienten. Ein anderes Beispiel sind Patienten, die ein neues Organ bekommen. Die kommen sehr schlecht zurecht mit einer CMV-Infektion. Die Symptome, die dann auftreten können, können sehr schwerwiegend sein. Dazu zählen zum Beispiel Entzündung der Netzhaut oder Entzündung der Lunge oder der Leber.
Auch ungeborene Kinder im Mutterleib seien besonders gefährdet, vor allem, weil die werdende Mutter oft gar nicht weiß, dass sie das Virus in sich trägt.
Also das Kind kann, wenn es während der Schwangerschaft mit CMV infiziert wird, geboren werden mit Schädigungen wie zum Beispiel einem verkleinerten Kopf. Das ist die sogenannte Mikrozephalie. Andere Symptome können sein, dass das Kind taub ist oder schwere Hörschäden hat oder auch Lernschäden aufweist.
Der beste Schutz vor einer Ansteckung seien Hygienemaßnahmen. Vor allem Schwangere sollten sich oft und intensiv die Hände waschen, insbesondere dann, wenn es auch noch ein Kleinkind in der Familie gibt, das sich zum Beispiel im Kindergarten über den Speichel an Spielzeugen leicht anstecken kann. Das Virus ist auf Gegenständen noch bis zu 2 Tage lang aktiv, warnt die Wissenschaftlerin. Und noch gibt es kein Heilmittel gegen das Zytomegalie-Virus.
Carmen Wojcik informierte über ein gefährliches Herpesvirus. Pferdehalter sollten großen Wert auf die Zahnpflege ihrer Tiere legen, denn Pferde fressen viel. Wie genau sie dabei vorgehen, haben jetzt Tiermediziner in Zürich untersucht. Dabei machten sie eine überraschende Feststellung. Obwohl Pferde keine Wiederkäuer sind, machen sie die gleichen Kaubewegungen wie Wiederkäuer. Die Studie lässt sowohl Rückschlüsse über Pferde als auch über Wiederkäuer zu. Dietrich Karl Meurer stellt sie vor.
Die Pferde nehmen, wie in dem Fall, das Heu auf. Die verwenden ihre Lippen, verwenden die Zunge, verwenden die Schneidezähne. Und dann wird es etwas nach hinten transportiert.
Anton Fürst, der Direktor der Pferdeklinik des Tierspitals der Uni Zürich, beschreibt, wie Pferde fressen.
Und dann kommen die Backenzähne. Und die Backenzähne, das ist der wichtige Bereich, wo das Futter zerkleinert wird. Im Bereich der Backenzähne wird das Futter zermahlen und nicht zerschnitten, wie es zum Beispiel die Hunde machen.
Auf welche Weise die Pferde bei diesem Zermahlen des Futters vorgehen, hat man jetzt in Zürich genau untersucht. Markus Klaus hat die Studie betreut. Er ist wissenschaftlicher Abteilungsleiter an der Klinik für Zoo, Heim und Wildtiere an der Uni Zürich. Markus Klaus berichtet, auf die Pferde kam man durch Zufall, denn eigentlich wollte man das Kauverhalten von Kühen, also von Wiederkäuern, unter die Lupe nehmen.
Für diesen Zweck gibt es schon seit ungefähr einem Jahrzehnt Kauhalfter, die man den Tieren aufsetzen kann. Die nehmen automatisch die Bewegung des Kiefers auf und sagen einem dann, von dann bis dann hat die Kuh gefressen, von dann bis dann hat die Kuh wieder gekaut. Wir hatten eine Doktorandin, die einfach den Umgang mit diesen Kauhalftern geübt hat. Und sie hat die auch mal mit nach Hause genommen und hat sie an ihr eigenes Reitpferd draufgetan. Und kam dann am nächsten Morgen wieder und hat gesagt, ey, weißt du was, das Halfter sagt, mein Pferd kaut wieder.
Bei Wiederkäuern wie Kühen, Schafen oder Ziegen unterscheidet man 2 verschiedene Vorgänge. Zunächst fressen sie mit unregelmäßigen Kauschlägen, in einer zweiten Phase würgen sie ihre Nahrung noch einmal hoch, um sie dann in besonders gleichförmigen, rhythmischen Bewegungen durchzukauen. Natürlich war auch den Züricher Tiermedizinern klar, dass ein Pferd kein Wiederkäuer ist. Dennoch stellten sie tatsächlich fest, dass Pferde beim Fressen die gleichen rhythmischen Kauschläge machen wie Kühe beim Wiederkauen.
Die Pferde beim Fressen kauen von Anfang an sehr, sehr regelmäßig. Und das Interessante ist, dass Pferde diese Bewegung kontinuierlich machen. Man beobachtet eigentlich nicht, dass das Pferd sich hinstellt, sagt, jetzt hole ich erstmal alles ins Maul rein und jetzt fange ich mit dem Kauen an, Crunch, Crunch, sondern das Crunchen ist die ganze Zeit schon und das Nachschubfutter zwischen die Backenzähne bekommen, passiert gleichzeitig.
Den Züricher Forschern erscheint der Grund für dieses Verhalten der Pferde klar. Stark zerkleinerte Nahrung wird besser verdaut und Pferde haben anders als Wiederkäuer nur eine Chance für das Kauen. Aus der Analyse des Fressverhaltens der Pferde leiten die Tiermediziner nun eine Frage ab, die das Vorgehen der Wiederkäuer in den Fokus rückt.
Warum kauen die Wiederkäuer beim Fressen nicht so gleichmäßig? Die könnten das ja auch. Die beweisen uns ja, dass sie das können, immer wenn sie wiederkauen. Und das Hauptziel des Kauens, die Partikelzerkleinerung, könnten sie ja gleich schon mit einem gleichmäßig gründlicheren Kauen einleiten.
Die Wissenschaftler haben dazu eine interessante These. Die Pflanzenfresser nehmen beim Äsen auch Staub, Dreck und Erde auf. Das sorgt beim Kauen für eine Abnutzung der Zähne.
Der Wiederkäuer muss darauf nicht unbedingt kauen. Der kann das runterschlucken. Im Pansen wird das gewaschen. Und was er hochwirkt, hat vermutlich, das hat noch niemals jemand gemessen, hat vermutlich weniger Staub, Erde und sowas dran, sodass es tatsächlich Sinn machen könnte, dass der sein Kauen dann auch erst auf nachher verschiebt, wenn er seine Zähne damit nicht so abnutzt. Das Pferd muss da drauf kauen. Das hat keine Chance. Sie kann nicht sagen, ich warte vielleicht bis morgen.
Das wiederum würde erklären, warum Pferde besonders stabile und vor allem auch deutlich höhere Zähne haben als Wiederkäuer. Das sprichwörtliche Pferdegebiss. Anton Fürst, der Direktor der Züricher Pferdeklinik, erklärt:
Man weiß, dass die Pferde eine sehr lange Reservekrone besitzen. Und die Kronen und die Zähne der Pferde, die wachsen bis ca. 10, 12, 14 Jahre. Und anschließend besitzen sie einen langen Reservezahn, das ist die sogenannte Reservekrone. Und die wird dann herausgeschoben, bis sie dann mit ca. 30 Jahren, je nach Pferdetyp, dann eigentlich keine eigentliche Zahnsubstanz mehr haben.
Von der Feststellung des Kauverhaltens über dessen Analyse ist es für die Züricher Tiermediziner nur noch ein kleiner Schritt hin zu einer konkreten Empfehlung für die Pferdehalter.
Was kann man damit anfangen? Es ist wichtig, ich meine, das Wissen ist heute schon großteils verbreitet, vielleicht noch nicht überall. Die Zähne sind ganz entscheidend für das Wohlbefinden wie auch für das Überleben aller Tiere. Und wenn wir die Pferde bei uns so halten, müssen wir auch besorgt sein, dass wir regelmäßige Zahnhygiene, Zahnprophylaxe betreiben, ähnlich wie wir das bei den Kindern machen. Und das beginnt nicht dann, wenn die Probleme da sind, sondern das beginnt, wenn die Pferde 3, 4, 5 Jahre alt sind, dass die kontrolliert und entsprechend auch behandelt werden.
Während die Schlussfolgerung für die Zahnpflege bei Pferden bereits jetzt unstrittig sein dürfte, braucht es weitere Studien, um die Thesen über die Gründe für das Kauverhalten bei Pferden und Wiederkäuern zu erhärten.
Überraschendes über das Kauverhalten des Pferdes erklärte uns Dietrich Karl Meurer.
Aus der Wissenschaft.
Forscher des Instituts für Mikrobiologie der Bundeswehr haben in Zusammenarbeit mit dem Museum für Naturkunde Berlin und der Zoologischen Staatssammlung München eine neue Zeckenart im burmesischen Bernstein entdeckt, die 100 Millionen Jahre alt ist. Das Tier aus der Kreidezeit blieb als Einschluss bestens erhalten und ist die bisher älteste Art einer heute noch vorkommenden Zeckengattung. Die engsten lebenden Verwandten sind Schildzecken der Gattung Amblyomma mit weltweit über 130 verschiedenen Arten. Die genaue Bestimmung der hier untersuchten Zecke anhand der typischen Merkmale war ausgesprochen schwierig und gelang mit Hilfe einer mikroröntgentomographischen Analyse. Sie erfolgte völlig zerstörungsfrei und zeigt die inneren und äußeren Strukturen der rund 1,5 mm langen Zecke in 3D. Es handelt sich um ein ausgewachsenes Weibchen, das den Namen Amblyomma birmitum erhielt. Die Ergebnisse stehen in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Parasitology. Der Potsdamer Klimaforscher Hans-Joachim Schellnhuber erhält in diesem Jahr den Blue Planet Prize. Mit diesem Preis werden Pioniere der Nachhaltigkeitsforschung gewürdigt, die Ansätze zur Lösung globaler Umweltprobleme vorgelegt haben. Vergeben wird er von der japanischen Asahi Glass Stiftung. In der Begründung heißt es, Schellnhuber habe einen entscheidenden Beitrag zur Etablierung der 2-Grad-Grenze der globalen Erwärmung geleistet, auf die sich die Staaten der Welt im Klimavertrag von Paris verständigten. Zudem habe er die Erdsystemanalyse als wissenschaftliches Feld maßgeblich gestaltet. Schellnhuber dankte für die Verleihung. Klimaforscher müssten die äußerst komplexen Prozesse enträtseln, die die planetare Umwelt zusammenhalten. Er sei erfüllt von Demut vor der Herausforderung, unsere gemeinsame Heimat für künftige Generationen zu bewahren. Zudem müssten Entscheider in Wirtschaft und Politik schonungslos informiert werden. Der Preis ist mit 405.000 Euro dotiert.
US-Forscher an der Stanford University haben eine Technik entwickelt, mit der Strom auf bewegte Objekte übertragen wird, ohne ein Kabel einzusetzen oder einen direkten Kontakt herzustellen. So ließen sich Elektroautos während der Fahrt laden. Das soll mittels Induktion möglich werden, wobei ein wechselndes Magnetfeld in der Ladespule als Überträger dient. Die Ladespule wurde so modifiziert, dass sie automatisch die Frequenz des Magnetfelds an die Entfernung der Empfängerspule anpasst. Ein Spannungsverstärker und ein damit gekoppelter Widerstand sorgen dabei für die effektive Übertragung. Bisher konnten die Wissenschaftler mit ihrem Drahtlos-Ladesystem nur geringe Leistungen von einem Milliwatt übertragen und auch nur auf bewegte Objekte in einem Meter Radius. Doch durch die Nutzung besserer, maßgeschneiderterer Bauteile wollen sie die Übertragungseffizienz um das 300-fache erhöhen. Nicht nur Elektroautos, auch mobile Geräte wie Smartphones könnten von der neuen Technik profitieren. Die Studie erschien im Fachmagazin Nature.
Das waren die Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Jochen Mayer.
Die Durchblicker. Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Wasserkraft soll im Zuge der Energiewende in Zukunft immer bedeutender werden, auch in Deutschland. Um die Wasserkraftwerke noch effektiver zu machen, braucht es aber noch viel Forschung. Zum Beispiel an der Uni Kassel. Dort haben sich die Forscher sogar ein künstliches Wasserkraftwerk im Keller einbauen lassen, an dem sie Versuche machen. Jens Wellhöhner war bei einem dieser Versuche dabei.
Wassermarsch, so hieß das Kommando eben. Das Wasser läuft jetzt hier schon. In der Wasserbauhalle der Kasseler Universität. Vor mir ist das Wasserkraftwerk Rheinfelden. In klein. Aber was heißt klein? Eigentlich ist es schon ziemlich groß. 144 Quadratmeter groß ist es, 16 Meter lang. Also ist schon ein ganz schöner Herr Fensmann, der hier vor mir steht. Gleich findet hier ein wissenschaftlicher Versuch statt. Hier soll nämlich nachvollzogen werden, wie denn das Wasser sich hier in diesem Wasserkraftwerk verhält, also wie es strömt. Das Ganze dient also dazu, Wasserkraftwerke noch effizienter zu gestalten. Aber dafür muss man wissen, wie genau das Wasser denn strömt, wie es sich verhält unter unterschiedlichen Bedingungen. Zum Beispiel auch, wenn man quasi Erde hineintut, weil nach Hochwasser führt da rein natürlich auch sehr viel Geschiebe, sagen die Wissenschaftler mit sich. Das sind also lose Steine, die mit dem Wasser mitgerissen werden. Professor Stefan Theobald ist hier der Versuchsleiter.
Wir geben hier im Modell keine Erde dazu, sondern ein künstliches Granulat. Und Aufgabe ist es hier herauszufinden, ob die Sedimentation so stark ist, dass es sich nachteilig auf die Stromerzeugung auswirkt.
Dort hinten steht schon ein anderer Mitarbeiter bereit. Ingenieur Klaus Trebing hat eine Plastikschale mit diesem Kunststoffgranulat bereitgelegt. Und das wird jetzt hineingeschüttet. Ich gebe mal das Signal. Daumen hoch. Herr Trebing schüttet jetzt das Material in den künstlichen Rhein. Ja, es erinnert mich so ein bisschen, wie wenn man Müsli in seine Schale am Morgen schüttet. Da fließt dieses Granulat jetzt raus. Es ist gelb. Man kann es also ganz genau verfolgen, wie es strömt. Jetzt sehe ich auch, die ersten Granulatkörnchen bewegen sich auf die Staumauer zu. Im Original in Rheinfelden an der Schweizer Grenze ist diese Staumauer 170 Meter breit. Hier sind es noch 6 Meter, aber auch immer noch eindrucksvoll genug. Klaus Trebing, Ingenieur, ist jetzt mittlerweile zu mir getreten. Sein Versuch scheint hier doch erfolgreich zu verlaufen. Im Original, wenn diese Erde, die da rein mit sich führt, kann der die Turbinenleistung denn senken oder wie sieht das aus?
Also unter sehr ungünstigen Umständen könnte durch solche Ablagerungen vor Staumauern der Wasserabfluss sehr ungünstig verändert werden und die Leistung der Turbinen reduziert werden. Deshalb ist es sehr wichtig zu erkennen, wie durch den Fluss Sand und Erde transportiert werden und es zur Ablagerung kommt.
Man muss daher sehr viel Geduld haben. Solche Versuche dauern sehr viele Stunden an, damit das Material zum richtigen Ort wandern kann. Also in diesem Fall zum Einlauftrichter des Kraftwerks. Aber jetzt kann man auch schon erkennen, zu Beginn des Versuchs, dass es sich in Richtung des Einlauftrichters, also zum Kraftwerk hin, bewegt.
Und es bewegt sich. Es sieht aus, als ob es so Schlieren bildet, so kleine Mini-Dünen. Kann man das so beschreiben?
Ja, das ist richtig. Das sind kleine Dünen, wie wir sie auch in einer Wüste vorfinden. In der Wüste ist das antreibende Medium die Luft und hier ist das antreibende Medium das Wasser.
Der Grund des Rheins ist eine verhält sich so wie eine Mini-Wüste.
In diesem Kontext kann man das so sagen, ja.
So, Herr Trebing steigt jetzt wieder auf die Staumauer. Da muss er aufpassen, dass er nicht reinfällt in seinen Rhein. Und jetzt hat er eine Flasche dabei und spritzt Farbe in den künstlichen Rhein direkt vor die Staumauer. Rote Farbe sehe ich jetzt. Herr Theobald, Warum wird da jetzt Farbe reingesprüht?
Mit dieser Farbe können wir die Strömung sehr gut sichtbar machen. Und dann erkennen wir, ob die Strömung optimal ist oder ob es zum Beispiel zu sogenannten Ablösezonen kommt. Hier an diesem Wehrpfeiler erkennt man, dass die Strömung sich zunächst an den Wehrpfeiler anlehnt, aber nachher sich eine kleine Ablösezone bildet, bis hin, dass auch die Strömung rückwärts läuft. Das heißt, das Wasser strömt vom Kraftwerk weg. Und das bedeutet natürlich wieder Energieverluste und das wollen wir eigentlich vermeiden. Also die Vermeidung von Energieverlusten steht da im Vordergrund.
Und das Ziel der ganzen Aktion ist es ja, diese Wasserkraftwerke noch effektiver zu machen, indem man dann sie umbaut hinterher, oder was kann man mit Ihren Forschungsergebnissen anfangen?
Hauptziel ist es, die künftige Anlage von Anfang an gleich besser zu bauen, damit die Stromerzeugung optimiert werden kann. Oft haben wir auch ältere Anlagen, die ertüchtigt werden müssen. Und dann ist dann das Ziel, dort vor Ort die Energieerzeugung zu verbessern.
Mal schauen, wie sich das Wasser weiter verhält, weil ganz vorhersagen kann man das auch hier an diesem Modell nicht, denn Wasser macht einfach das, was es will. Besonders, wenn wir jetzt noch mehr Wasser hier durchschießen lassen. Oh ja, jetzt sehe ich das. Die Schleusen sind geöffnet. Wassermarsch heißt es. Jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück, weil sonst spritzt es mich hier gleich voll.
Die Durchblicker. Eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Jens Wellhöner berichtete. Und das war Logo, das Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Die Musik in der Sendung kam heute von Juveniles. Die CD mit dem Titel Without Warning erschien bei Paradies Records, Capitol Music France. Mein Name ist Ferdinand Klien. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.